DW Menschen und Märkte.
Trump und China. Die Verhandlungskunst des größten Dealmakers. Arbeiten im Silicon Valley und mit dem Elektroboard durch Tel Aviv. Das gibt's in unserem heutigen Podcast, zu dem Sie Dirk Ulrich Kaufmann herzlich begrüßt. Streiten zwei Elefanten, leidet das Gras. Afrikanische Redensart. Oder anders, streiten sich die beiden größten Volkswirtschaften, China und die USA, dann müssen sich alle anderen ganz warm anziehen. Die beiden versuchen noch, ihre Handelsstreitigkeiten am Verhandlungstisch beizulegen, und es machte sich schon Zuversicht breit, dass es nicht zu weiteren Eskalationen kommen würde. Doch dann, ja, dann nahm der Präsident der USA wieder einmal sein Smartphone in die Hand. Arthur Landwehr über die jüngsten Ein- und Auslassungen des Donald J. Trump.
Am Mittwoch soll die nächste Runde der Handelsgespräche zwischen den USA und China beginnen. Eine hochrangige Delegation aus Peking reist nach Washington. Auf diese Gespräche hat US-Präsident Trump nun massiven Druck ausgeübt, droht mit zusätzlichen Strafzöllen ab Freitag. Alles dauere viel zu lange, die chinesische Seite wolle immer wieder nachverhandeln und dazu sei er nicht bereit, twitterte der Präsident am Sonntag. Vor genau einem Monat klang das noch ganz anders. Ein gut gelaunter Donald Trump spielte im Oval Office schon mit dem Gedanken an ein Gipfeltreffen mit Chinas Präsidenten Xi Jinping. Wenn wir ein Abkommen haben, gibt es ein Gipfeltreffen. In 4 Wochen werden wir das wissen. Und ich freue mich, Präsident Xi hier zu sehen. In der vergangenen Woche war eine amerikanische Delegation unter der Leitung von Finanzminister Steven Mnuchin und dem Handelsbeauftragten Robert Lighthizer in Peking. Man sei auf dem Weg zu einem Durchbruch, hieß es immer wieder. Und, so Präsidentenberater Larry Kudlow, Präsident Xi sei selbst dazugekommen. Ein gutes Zeichen.
They are going to meet with President Xi, so that's a very good sign. And they're just soldiering on.
Man arbeite sich Schritt für Schritt voran. Nun also die Ankündigung aus dem Weißen Haus, am Freitag die Strafzölle anzuheben. Waren im Wert von 200 Milliarden Dollar haben heute einen Zoll in Höhe von 10%. Der Satz soll auf 25% steigen. Bisher zollfreie Güter sollen hinzukommen.
I think it's going to be great for China in that China will continue to trade with the United States. I mean, otherwise it would be very tough for us to allow that to happen.
Ein Abkommen wäre großartig für China, weil dann kann China weiter mit den USA Handel treiben. Sonst wäre es schwierig für uns, das weiter zu erlauben. Die kommenden Gespräche in Washington haben jedenfalls zusätzliches Gewicht bekommen. Trumps Signal ist, dass er es ernst meint, wenn er besseren Zugang für US-Waren zum chinesischen Markt fordert und darauf drängt, geistiges Eigentum besser zu schützen.
Das war ein Beitrag von Arthur Landwehr. Peking reagierte zunächst recht gelassen. Auch in China weiß man, dass Trump glaubt, er müsse von Zeit zu Zeit mal laut brüllen, damit alle Welt glaubt, er sei ein starker Mann. Das kann mal funktionieren, muss es aber nicht. Wie des Präsidenten Wortmeldung in Peking angekommen ist, verrät uns Axel Dorloff.
Das chinesische Verhandlungsteam bereite sich weiter auf die Reise zu den Handelsgesprächen in Washington vor, sagte der Sprecher des Außenministeriums in Peking, Gang Shuang. Man hoffe, mit den USA einen tragfähigen und fairen Kompromiss im Handelsstreit zu erzielen. Zum genauen Zeitpunkt der Gespräche äußerte sich Außenamtssprecher Gang Shuang aber nicht. Die Gespräche sollen eigentlich am Mittwoch beginnen. Zuvor hatten US-Medien spekuliert, dass China eine Absage der Verhandlungen erwäge. Der Grund? US-Präsident Trump hatte gestern überraschend angekündigt, die bereits geltenden Sonderzölle auf Wareneinfuhren aus China von Freitag an von bisher 10% auf 25% zu erhöhen. Das sei als Warnung zu verstehen, sagte dazu Larry Kudlow, Wirtschaftsberater des US-Präsidenten. Im Pekinger Außenministerium hieß es zu der Ankündigung Trumps nur, so etwas Ähnliches habe man bereits mehrmals erlebt. Klar ist, eine Einigung muss aus Sicht der US-Amerikaner strukturelle Änderungen der chinesischen Wirtschaft erhalten. Da sich aber gerade das als schwierig gestaltet, hat es bislang noch nicht für einen Handelsvertrag oder auch nur für Eckpunkte dazu gereicht. Seit Juli vergangenen Jahres überziehen sich die beiden größten Volkswirtschaften der Welt mit Sonderzöllen. Die USA haben auf rund die Hälfte aller Einfuhren aus China bereits höhere Zölle erhoben.
Soweit Axel Dorloff aus Peking. Mitunter kann ein einziger Tweet zu einem Beben an den Märkten führen. Der Milliardär und Mobilitätsvisionär Elon Musk etwa hat auf diesem Weg schon Milliarden verbrannt. Besteht diese Gefahr auch jetzt? Das hat unser Kollege Dieter Reg von den Akteuren an der Frankfurter Börse wissen wollen.
Berechenbarkeit sieht anders aus. Eigentlich hatten Beobachter schon bald mit einem erfolgreichen Abschluss der Handelsgespräche zwischen den USA und China gerechnet. Stattdessen will US-Präsident Trump jetzt die Strafzölle auf chinesische Importe in die USA am Freitag ganz erheblich ausweiten und erhöhen. Bernd Weidensteiner von der Commerzbank nennt einen möglichen Grund für diesen Schwenk.
Ein Motiv ist sicherlich, dass das Außenhandelsdefizit mit China immer größer wird. Also trotz aller Bemühungen, die Herr Trump sicherlich an den Tag gelegt hat in den letzten beiden Jahren. Aber so der durchschlagende Erfolg ist da noch nicht erzielt worden. Und offensichtlich gehen auch die Handelsgespräche mit China etwas langsamer voran, als er es gerne hätte.
Für Martin Lück vom Vermögensverwalter BlackRock versucht der US-Präsident mit seinen neuen Drohungen, den Druck auf die chinesische Seite vor entscheidenden Verhandlungen in dieser Woche zu erhöhen.
Hier gegenüber den Chinesen so robust aufzutreten, ist schon relativ riskant, weil man natürlich auch weiß, dass beide Seiten, ja die Amerikaner und Trump selbst auch, großes Interesse an diesem Handelsdeal haben.
Die Aktienmärkte jedenfalls haben die erneuten US-Drohungen erst einmal auf Talfahrt geschickt. Dennoch weist Bernd Weidensteiner von der Commerzbank darauf hin, dass die wirtschaftlichen Auswirkungen des Handelsstreits zwischen den USA und China insgesamt noch nicht richtig schmerzhaft sind.
Förderlich für den gegenseitigen Handel ist es sicherlich nicht. Aber zu einer großen Katastrophe in den wirtschaftlichen Entwicklungen ist es dadurch auch nicht gekommen.
Für die amerikanischen Verbraucher jedoch wurden im Gefolge des Handelsstreits und der Strafzölle zahlreiche Waren teurer. Das gilt zum Beispiel für Hightech-Produkte und Waschmaschinen. Richtig schmerzhaft könnte es werden, wenn der US-Präsident seine Drohung wahrmacht und alle chinesischen Importe mit einem Strafzoll von 25% belegen würde. Das würde unter anderem dazu führen, dass die Preise für amerikanische Verbraucher weiter steigen. Bernd Weidensteiner weist zudem auf die Signalwirkung hin, die Drohung des US-Präsidenten beinhaltet.
Das zeigt natürlich an, dass die Amerikaner gewillt sind, insgesamt den Handelskrieg zu eskalieren. Also die Europäer stehen ja durchaus da auch auf der Liste. Da wird es wahrscheinlich in den nächsten Wochen dazu kommen, dass eventuell Strafzölle auf Autoeinfuhren erhoben werden, was ja besonders für deutsche Hersteller besonders schmerzlich wäre.
Dass es dazu kommt, ist seit dem Wochenende nicht unwahrscheinlicher geworden. Trotzdem bleibt Martin Lück von BlackRock zuversichtlich, dass es, wie ursprünglich angenommen, schon bald zu einer Einigung zwischen den USA und China kommt.
Die chinesische Delegation wird sich wohl Mittwoch tatsächlich auf den Weg machen, angeblich mit Abteilungsleitern dabei, die das auch wirklich verhandlungsreif oder unterschriftsreif dann vorbereiten können für die Präsidenten. Ich bleibe also positiv.
Aus unserem Studio an der Frankfurter Börse berichtete Dieter Reg. In Washington zu arbeiten ist in diesen Zeiten wahrscheinlich nur selten vergnüglich. Wenn der Chef vom Ganzen jederzeit und immer wieder das Gegenteil von dem sagt, was er gerade noch behauptet hat. Aber das muss ja nicht so sein. Und wenn man jung ist, dann liegt das Ziel der Träume wohl eher in Kalifornien, im Silicon Valley etwa. Dort sollen ja, wie man hört, geradezu paradiesische Arbeitsbedingungen herrschen. Ist da was dran, Markus Schuler?
Anish ist Programmierer bei Facebook. Es ist Mittag, seine Kollegen sind gerade beim Essen. Anish will sein Bäuchlein loswerden und schwärmt vom kostenlosen Essen bei Facebook. Das Grillrestaurant war am Anfang spitze, vor allem die Rippchen. Gut ist aber auch die Nudelbar. Ein paar Meter weiter auf einer kleinen Wiese neben einem der riesigen Facebook-Gebäude in Menlo Park steht Rob. Er arbeitet hier als Klettertrainer. Vor ihm befindet sich ein 7 Meter hoher künstlicher Kletterfelsen. Der Kletterunterricht ist für Angestellte und Praktikanten kostenlos. Es gibt auch Gruppenunterricht, wo man Klettertechniken erlernen kann. Patty McCord ist pensioniert. Sie war viele Jahre die Personalchefin bei Netflix und hat dort versucht, die besten Entwickler für die Streaming-Plattform zu engagieren. Heute berät sie im Silicon Valley Tech-Unternehmen und hat viele Firmen von innen gesehen.
I have seen at work hammocks, swings, cats,
Hängematten, Schaukeln, Katzen. Barkeeper. Ich war in tollen Gebäuden mit Gourmet-Restaurants, mit Kunstsammlungen. Es ist unglaublich spannend.
It's a terrific journey.
Die Tech-Unternehmen im Silicon Valley verfolgen mit dieser Mitarbeiterpolitik zwei Ziele. Zusatzangebote wie kostenloses Kantinenessen, Fitness- und Kosmetikstudios auf dem Firmengelände, Wäscheservice und Kindergarten, diese sogenannten Perks, sollen die Angestellten motivieren. Sie sollen sich keine Gedanken machen müssen über den Alltagsstress. Lee Gallagher vom Wirtschaftsmagazin Fortune sagt, die Mitarbeiter sollen glücklich sein, wenn die zufrieden sind, arbeiten sie länger und härter. Es ist für eine Firma teuer, Personal zu verlieren. All die Jahre der Ausbildung, die Kontakte, wenn die Person zum Beispiel im Verkauf war, damit sind hohe Kosten verbunden, das will man damit verhindern. Mindestens genauso wichtig ist es, die Kreativität der Mitarbeiter zu fördern. Beispiel die Zimmervermittlungsplattform Airbnb in San Francisco. Sie ermöglicht individuelle Büros, vom Wohnwagen über ein Beduinenzelt bis hin zur Holzhütte und es mitten im 5. Stockwerk. Softwarehersteller Adobe gibt seinen Angestellten $10.000 im Jahr, wenn sie sich mit dem Geld regelmäßig fortbilden lassen. Die ehemalige Personalchefin von Netflix, Patty McCord, meint, Kreativität kommt auch durch mehr Verantwortung. Wenn man Mittelmäßigkeit erwartet, dann bekommt man die auch. Wer aber von seinen Mitarbeitern beste Leistungen verlangt, wird überrascht sein, welche Ergebnisse man erhält, selbst von mittelmäßigen Angestellten.
Wo es niemals regnet, da arbeitet Markus Schuler und hat dort auch diesen Bericht gemacht. In Deutschland wird diskutiert, ob elektrifizierte Roller, früher waren die mal ohne Strom, versteht sich, ein Kinderspielzeug, ob elektrifizierte Roller nun am Straßenverkehr teilnehmen dürfen. Es wird gestritten, wie schnell die surrenden Flitzer sein dürfen, wer sie pilotieren darf und vor allem wo? Auf der Straße? Auf dem Radweg? Auf dem Gehsteig? Bevor sich am 17. Mai der Bundesrat in Berlin damit beschäftigt, lohnt ein Blick dorthin, wo die Strombretter bereits im Einsatz sind. In Tel Aviv sind Tausende davon unterwegs und Björn Dahke ist mittendrin.
Der Start ist ganz einfach. Mit dem Smartphone einen QR-Code am Roller scannen, Seitenständer hochklappen, mit dem Fuß ein paar Mal Schwung holen und dann mit dem rechten Daumen einen Hebel runterdrücken. Das schaltet den Elektroantrieb zu. Und dann beide Füße aufs Trittbrett. Diese junge Frau nimmt den E-Roller für den 10-minütigen Weg ins Büro. Es ist einfach für mich, so zur Arbeit zu kommen. Besser als der Bus. Und es macht Spaß. Die Stadt braucht mehr Scooter und weniger Autos. Wer mit dem Auto auf den Straßen Tel Avivs unterwegs ist, steht meist im Stau. Knapp 4 Millionen Menschen leben in der Metropolregion. Eine U-Bahn gibt es nicht. Und am Schabbat fahren auch keine Busse. Das Radfahren kann im Sommer zu einer schweißtreibenden Angelegenheit werden. Für Janne Frieflin heißt die Alternative E-Scooter. Unser Ziel ist es, Staus und Luftverschmutzung zu reduzieren. Es ist ein toller Weg, in der Stadt herumzukommen. Frieflin arbeitet für Bird. Die Firma aus Kalifornien stellt seit vergangenen August ihre Roller in Tel Aviv auf. Wie viel genau sind, will Frieflin nicht sagen. Nur so viel, mehrere hundert. An jeder Ecke stehen oder liegen die Roller mittlerweile. 30% unserer Fahrten sind zwischen 8 und 9 Uhr morgens und 6 und 7 abends. Das zeigt, die Scooter ersetzen Autos. So kommt man einfach in der Stadt voran. Die Roller von Bird fahren maximal 24 Kilometer pro Stunde. Andere Anbieter heißen Lime oder Wind aus Deutschland. Ihre Roller funktionieren ähnlich. Abgerechnet wird per Kreditkarte. Pro Fahrt sind umgerechnet gut 1,20 Euro fällig plus 12 Cent für jede angefangene Minute. Abends geht den Rollern allerdings oft der Saft aus. Dann kommt Gorin Schlomo ins Spiel. Er sammelt mit Hilfe der App die Scooter ein und hängt sie zu Hause an seine Steckdose. So kann ich mir etwas dazu verdienen. Das macht richtig süchtig. Das ist wie ein Computerspiel, wie Pokémon Go. Und du wirst sogar noch dafür bezahlt. Das macht Spaß.
It's a fun game.
3 bis 4 Stunden ist Schlomo abends unterwegs, wie viele andere in der Stadt auch. Im Schnitt bekommt er etwa 6 Euro für jeden aufgeladenen Roller. Wer Scooter lädt, bekommt von Anbieter Bird einen Helm geschenkt. Alle anderen Nutzer müssen die Versandgebühren dafür zahlen. Der Helm ist Pflicht, aber nur schätzungsweise jeder zweite trägt auch einen. So wie dieser Israeli.
It's a little bit crazy.
Der Verkehr hier ist ein bisschen verrückt. Wir brauchen mehr Spuren extra für Räder und Roller. Die Roller dürfen nur auf Radwegen fahren und wenn es die nicht gibt, auf der Straße. Wer auf dem Gehweg fährt, muss umgerechnet 125 Euro Strafe zahlen. Eigentlich. Praktisch hält sich kaum ein Rollerfahrer an die Regeln. Und Kontrollen der Polizei sind selten. Auch das Verbot für unter 16-Jährige wird gern ignoriert. Gilad Erdan ist Israels Minister für öffentliche Sicherheit. Er sagt, Gesetze allein reichen auch gar nicht. Selbst wenn wir auf jeden Quadratmeter des Landes einen Polizisten stellen, und das können wir ja gar nicht, weil es Terror und Kriminalität gibt. Solange ein Jugendlicher im Straßenverkehr nicht weiß, was ein Stoppschild ist, solange er nicht weiß, wie er sich zwischen Lastwagen und Bussen zu verhalten hat, wird sich auch nichts ändern. Die Politik will mit mehr Verkehrserziehung in den Schulen dafür sorgen, dass es sicherer wird auf Israels Straßen. Die Verkehrsteilnehmer hier sind nicht gerade für ihre Rücksicht bekannt. Wer sich im Stau zwischen den Autos hindurchschlängelt, lebt gefährlich. Dazu kommen Schlaglöcher, Bordsteinkanten und E-Bike-Fahrer, die unvermittelt vor einem abbiegen. Dann hilft nur Bremsen, bis die Gummiräder quietschen und ein beherzter Sprung vom Trittbrett.
Es sind schnelle Zeiten, es sind gefährliche Zeiten. Mit dieser Reportage von Björn Dahke aus Tel Aviv endet unser Podcast für heute. Christoph Grove in der Technik und Dirk Ulrich Kaufmann am Mikrofon sagen Danke fürs Zuhören. Bis morgen.
Das war ein Podcast der DW.